Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Robert Schmucker ist Professor für Raumfahrttechnologie. Er ist ein international renommierter Raketenforscher und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Willkommen. Freut mich, dass ich da sein darf.
Geht's Ihnen gut?
Mir geht's ausgezeichnet. Danke.
Sie sind aus München zu uns gekommen und passenderweise gibt es unfassbar viele aktuelle Gesprächsthemen. Wenn Sie einverstanden sind, Herr Schmucker, lassen Sie uns mit dem Iran beginnen und der Aufkündigung des Atomabkommens durch Donald Trump. Wie schätzen Sie das ein?
Ich finde, das ist ganz schlecht, denn wir hatten eine Vereinbarung, die den Iraner etwas unter Kontrolle gehalten hat. Und zum anderen war schon unter Willy Brandt Wandel durch Annäherung entscheidend. Das heißt, wir können nur dort eine Änderung erreichen, wenn wir uns mit den anderen auseinandersetzen und nicht, indem wir einfach alle Brücken abbrechen.
Sie haben sich ja intensiv mit diesem Atomprogramm im Iran beschäftigt. Wie weit waren denn die Iraner beim Bau oder beim möglichen Bau einer Atomrakete?
Ja, das, was wir heute glauben zu wissen, sie haben Untersuchungen durchgeführt, ich sage mal im kleinen Maßstab, das war so bis 2003. Danach haben sie nach den offiziellen Angaben nichts mehr gemacht. Und wir sind ja heute 15 Jahre weiter. Das heißt, wenn sie was gemacht hätten, hätten wir was sehen müssen. Sie können nicht dauernd sozusagen kleinste Experimente machen, die führen ja zu nichts. Also entweder mache ich in 15 Jahren etwas oder nichts.
Wobei da im Fall des Iran es auch immer Spekulationen aus Israel beispielsweise gegeben hat. Es hätte riesige unterirdische Anlagen gegeben, in denen die da vor sich hinwerkeln.
Diese unterirdischen Anlagen, die kennen wir überall. Das gab es ja schon in Tora Bora in Afghanistan. Da war nichts. Das habe ich gelesen über Nordkorea mit unendlich langen Tunneln. Ich habe das gelesen über China mit 3000 Kilometer langen Tunneln. Es gibt immer diese unterirdischen Tunnel. Bloß da sieht man keine Eingänge, keine Ausgänge, keine Belüftung.
Okay. Angenommen, politisch kollabiert jetzt alles. Also Trump ist aus dem Spiel. Europäer und Iraner können sich nicht einigen. Da gibt's jetzt diese 60-Tage-Frist. Wie weit oder wie lange bräuchten die Iraner, um eine funktionsfähige Atomrakete zu bauen?
Das ist ganz schwer zu sagen, aber ich gehe von einer anderen Seite aus heran. Da ja Iran mit Nordkorea so intensive Verbindungen angeblich hat und Nordkorea über so viele nukleare Sprengladungen angeblich verfügt, da heißt es ja 40 oder so viel, warum hat denn bis jetzt Iran noch keine Sprengladung von Nordkorea bekommen und die detonieren lassen?
Tja, Sie sehen mich ratlos. Ich habe nicht die Spur einer Ahnung. Sie?
Nein, ich habe auch keine Ahnung. Nein, wir sollten hier den Ball etwas flach halten. Dass die was machen und untersuchen, glaube ich auch sofort. Aber wir sehen es auch am Raketenprogramm. Da ist nicht sehr viel in den letzten Jahren dazugekommen. Ich glaube, da ist auch die Einsicht, ein Programm, das ich nicht verwenden kann, dafür gebe ich nicht sehr viel Geld aus. Also wir sollten nicht so sehr die Sache überbetonen, aber auch nicht unterschätzen. Wir sollten wachsam sein und diese Vereinbarungen waren genau die richtige Sache, um an dem Ball zu bleiben.
Okay, wir müssen doch noch mal ganz kurz beim Iran bleiben, weil das ist ja eine hochexplosive, politisch gesehen, hochexplosive Gegend. Es gibt Israel beispielsweise, ein Land, von dem es immer hieß, die haben selbstverständlich die Atomraketen. Ist das eigentlich so sicher?
Ich bin da mir nicht ganz so sicher, denn Israel hat eine Politik, die sagt, wir haben sie und wir geben das aber nicht offiziell zu. Das heißt, sie können sie haben oder auch nicht. Viele sagen oder die meisten sagen, dass sie da sind, diese Nuklearwaffen. Ich glaube nicht.
Also unabhängig davon stehen die natürlich auch unter amerikanischem Schutz. Und die Amerikaner haben nun nachweislich ein riesengroßes Atomwaffenarsenal. Unabhängig davon, die Israelis haben, glaube ich, nie Atomwaffen getestet?
Nein, sie haben nie getestet.
Haben Sie Atomanlagen im Land?
Sie haben Atomanlagen im Land, Sie wären also dazu in der Lage, aber Sie haben völlig recht. Israel braucht das nicht, genauso wie Deutschland das nicht braucht. Israel ist unter dem Schirm der Amerikaner und das ist gut so, ja. Denn Israel ist zu klein, sie brauchen den Schutz.
Also Israel bleibt auch unter dem Schutz der Amerikaner, bei Deutschland bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher.
Da glaube ich anders. Der Präsident Deutschland bleibt, Israel bleibt unter dem Schutz von Deutschland, auch wenn wir politisch unterschiedliche Meinungen haben. Aber ich bin der Meinung, wir müssen hinter Israel stehen, gar keine Frage, auch wenn wir die Politik der jetzigen Regierung vielleicht kritisieren.
Nein, das meinte ich nicht. Also da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also Israel bleibt unter amerikanischem Schutz.
Ja.
Aber ob diese Verbindung Deutschland-Amerika schutztechnisch bestehen bleibt, da bin ich mir nicht so sicher.
Da bin ich mir doch sicher, dass sie bleiben wird, weil wir dürfen sozusagen, wie Wetter sich ändert, bleibt das Klima aber langfristig stabil.
Ah.
Und das sind kurzfristige Störungen, die aber langfristig sich ausdämpfen.
Was die Region angeht, es gibt auch noch Saudi-Arabien und diesen neuen saudischen Kronprinzen, der gesagt hat, wenn die Iraner eine Atomrakete bauen, dann ziehen wir nach. Halten Sie das für gefährlich?
Das ist sicher gefährlich, aber ich glaube nicht, dass der Iran sich nachweislich, also nachgewiesen durch Nukleartests, also durch Detonationen von nuklearen Ladungen exponieren wird. Ich glaube nicht, dass der Iran irgendwann, also in der absehbaren Zukunft, so etwas machen wird.
Um ein Land noch kurz anzusprechen, das ein paar Kilometer weiter weg liegt, aber irgendwie dann auch noch peripher zu dieser Region gehört, Pakistan. Ein Land, von dem es immer hieß, Pakistan hat die Atombombe. Ist das eigentlich so sicher?
Sie haben Nukleartests durchgeführt, aber zwischen einem Test und einer einsatzfähigen operativen Waffe ist ein gewaltiger Unterschied. Da brauche ich viele Tests, das muss ich möglichst auch im Flug erproben. Da ist nichts da.
Da sind Sie sich sicher?
Da bin ich mir ganz sicher.
Jetzt gucken wir nach Nordkorea. Aktuelle Meldung aus Pyongyang. Nordkorea hat damit begonnen, sein Atomtestgelände abzubauen. Wenn sie denn stimmt. Gute Nachricht?
Das ist eine gute Nachricht, gar keine Frage. Es sah ja so aus, als ob das Gelände nicht mehr verwendbar ist, aus guten Informationen. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass Nordkorea sagt, wir beenden dasselbe, auch wenn wir es nicht mehr benutzen können. Aber
warum,
es ist auf alle Fälle gut.
Warum soll das nicht mehr verwendbar sein, das
Angeblich
Gelände?
Sind Tunnels eingestürzt, was man aus Meldungen hört. Das kann ich ja nicht beurteilen, aber es ist auf alle Fälle gut, wenn das beendet wird, dann ist zumindest eine Sache schon vorbei.
Aber Herr Schmucker, Sie sind jemand, der zu Nordkorea schon immer eine sehr eigene Meinung vertreten hat, wenn ich die kurz zusammenfassen darf. Schmucker sagt erstens, Nordkorea kann gar nichts. Zweitens, Raketen sehen aus wie aus einem deutschen Baumarkt.
Völlig richtig. Ich habe gesagt, die Raketen zeigen alle eine russische Provenienz. Die Triebwerke, die sind alle aus Russland. Die Konzeption ist eine typisch russische. Was Nordkorea dabei selber macht, entwirft, weiß ich nicht, aber das Kernstück der Triebwerke sind aus Russland.
Oder aus China?
Bei den Feststoffraketen sieht man ganz klar eine chinesische Provenienz.
Aha.
Und bei der Atombombe, die er gezeigt hat, haben wir Schrauben, die schaut alles wie aus dem Baumarkt aus. So war meine Formulierung. Das schaut alles nicht professionell aus. Da fehlen Haltevorrichtungen und so weiter.
Auf der anderen Seite, dieser Kim hat ja über Wochen und Monate die Welt in Atem gehalten, weil er jede Woche eine neue Rakete hat steigen lassen.
Und das ist wiederum ein Zeichen, dass da was nicht stimmen kann. Denn so eine Rakete muss ja gefertigt werden. Da braucht man Fertigungsvorrichtungen. Und er hat unterschiedliche Raketen. Er hat in, glaube ich, 9 verschiedene Raketen innerhalb von etwas mehr als einem Jahr sozusagen wie aus dem Hut gezogen. Das geht nicht. Das geht nur dann, wenn er irgendwas an Sachen herbekommt.
Aha.
Denn es muss ja überwacht werden, es muss kontrolliert werden.
Also Sie bezweifeln mit anderen Worten, dass es ein eigenständiges, funktionierendes nordkoreanisches Atomprogramm gibt?
Raketenprogramm und auch Atomprogramm.
Bezweifeln Sie auch, dass Kim in der Lage ist, beispielsweise Amerika mit einer atomar bestückten Langstreckenrakete zu treffen?
Das bezweifle ich auch, nicht weil er eine Rakete geschossen hat, die diese Fähigkeit hat, sondern weil er diese Rakete von jemandem bekommen hat oder wesentliche Teile davon. Und dazu braucht er zusätzlich eine funktionsfähige, flugfähige, funktionierende Nuklearladung. Da glaube ich auch nicht, dass er die hat. Ich bin ja eher der Meinung, dass das Nordkorea ein Testgelände für Nuklearladung anderer Länder war.
Was ist eigentlich mit Japan? Die Japaner, auch aus historischen Gründen, wir denken an Fukushima, wir denken vor allem auch an Hiroshima und Nagasaki, haben durchaus ängstlich reagiert auf diese Atomversuche bzw. auf die Raketenversuche von Kim.
Ja, natürlich würde ich immer auch ängstlich reagieren. Es ist gar keine Frage, genauso wie Südkorea. Da muss man aufpassen und schauen, was da los ist. Da muss man analysieren und feststellen, könnte da was sein. Man muss all das in ein Gesamtbild bringen. Man macht da so eine Art Komparatistik und dann kann man eine Schlussfolgerung ziehen.
Und ich habe, wenn ich ein kurzes Zwischenfazit ziehen darf, gelernt, man muss bei diesen Atomgeschichten irgendwie dann doch dreimal hingucken, bevor man das, was man eigentlich als gesichert geglaubt hat, tatsächlich nochmal in diese Schublade tut. Eins noch zu Nordkorea, egal wie gefährlich das Atomprogramm des Herrn Kim ist, würden Sie auch zustimmen, dass Atom für Kim die Überlebensgarantie ist für sein System?
Natürlich, das ist ja das Entscheidende, dass er damit eine Drohkulisse aufbaut, wie alle anderen auch, die so etwas haben, dass man von außen nichts gegen diese Regierung oder Regime machen kann. Das gilt für alle. Und das ist ja auch beim Iran immer die Gefahr, dass die vielleicht dann doch etwas haben, dann wird es gefährlich.
Kann es auch sein, dass manche Machthaber, jetzt kommen wir zu Wladimir Putin, sich mit Atom größer und mächtiger machen, als sie tatsächlich sind? Ich frage deshalb, die Russen haben in Person von Putin ja angekündigt, jetzt entweder schon zu haben, atomgetriebene Marschflugkörper oder diese jetzt demnächst einsetzen zu können. Wie schätzen Sie das ein?
Also das ist sehr viel Darstellung und weniger Inhalt, sag ich mal.
Das heißt?
Der hat am 1. März eine Reihe von Waffen vorgestellt, von denen eine einzige wirklich real ist, nämlich diese Sarmant, diese Interkontinentalrakete. Aha. Die ist real, die befindet sich in der Endphase der Entwicklung. Das ist aber nichts, was deutlich über die anderen bisherigen hinausgeht.
Da kann man Atomsprengköpfe drauf montieren.
Ja, mit Mehrfachsprengköpfe und die kann auch von Süden her die Amerikaner angreifen. Das ist alles kein Problem. Das ist keine Änderung im Vergleich zu bisher.
Was ist mit den Marschflugkörpern?
Da gibt es einige Marschflugkörper, da gibt es angeblich schon Versuche. Ich bin da etwas skeptisch. Das ist nicht so ganz einfach, auch mit der Strahlung. Ja, das ist am Papier gar nicht schlecht, aber ändert nichts an der Realität.
Was ist denn mit dieser Putin-Ankündigung, Atomwaffen mit fünffacher Schallgeschwindigkeit zu haben?
Ja, auch das sind diese sogenannten Hyperschallwaffen. Also die eine fliegt, also glaube ich, mit Mach 20 und die andere vielleicht Mach 10. All diese Hyperschallwaffen, die ja auch bei uns en vogue sind, haben einen ganz kleinen Nachteil. Wenn ich schnell bin, bin ich nicht manövrierfähig. Mhm. Die sollen aber schnell und manövrierfähig sein und das sind zwei physikalische Dinge, die nicht miteinander zu verbinden sind. Der Krümmungsradius einer Bahn, wenn ich ganz schnell bin, ist halt sehr, sehr groß und das heißt, sie ist auf eben Nähe betrachtet geradlinig.
Okay.
Und deshalb ist es schön, ja, und wir alle wollen solche Sachen haben, aber es sind so Waffen, die uns Spaß machen. Aber ernsthaft, da wir ja so viele Nuklearwaffen haben, ändern die nichts an der Tatsache.
Und es ändert auch nichts, dass die USA nach wie vor atomtechnisch gesehen das Maß aller Dinge sind? Fragezeichen.
Das ändert auch nichts
daran.
Eindeutig, gar keine Frage. Das ist so, wir haben nur Bilder gesehen, aber nichts Ernsthaftes.
Herr Schmucker. Das hat früh bei Ihnen angefangen, schon als Kind wollten Sie nicht Lokomotivführer werden, sondern Raketenforscher.
Richtig. Ich habe mich immer für Astronomie interessiert, seitdem ich denken kann.
Aha.
Also, so ich mich erinnere. Und dann bekam ich irgendwann mal, ich muss so ungefähr 12 Jahre alt gewesen sein, ein Buch über Raketen.
Aha.
Und damit hat es mich gepackt. Und seitdem sind Raketen und Raumfahrt mein Metier.
Wie alt waren Sie, als Sie dann Ihre allererste Rakete selbst gebastelt haben?
Ich schätze so, wie man da so alt ist, 15, 16, aha, konnte man sich damals ja noch die entsprechenden Ingredienzien kaufen.
Wo haben Sie die gekauft?
Ja, in der Drogerie kauft man sich die, aha, konnte man ja früher, hat man das Schwarzpulver hergestellt, kleinste Mengen und hat dann versucht, Raketen zum Fliegen zu bringen. Und dann später wurde das natürlich schon professioneller, dann mit Flüssigkeitsraketen anzufangen, da war ich noch Schüler.
Aha, das war noch in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre?
Anfang der 60er.
Okay.
Ich habe Anfang der 60er. Und dann mit dem Studium, dann habe ich eine Studentengruppe gegründet für Raketen und Raumfahrt. Und dann wurde es immer professioneller.
Wenn ich nochmal auf die Kindheitsgeschichte kommen darf, was haben eigentlich Ihre Eltern gesagt, als Sie dann irgendwie als Jugendlicher im Garten da Ihre ersten Raketen da hochgeschickt haben?
Die haben schon aufgepasst und ja, die wussten, dass ich schon vorsichtig bin.
Es ist auch nie was passiert?
Nein, es ist nie was. Ich hatte wahnsinniges Glück und ich bin froh, dass meine Kinder nie angefangen haben damit. Denn das ist doch, wenn die Pulver gut sind, ich hatte zum Glück war nie dazu in der Lage, etwas gute Pulver herzustellen.
Aha.
Deshalb waren die relativ harmlos. Wenn sie gut sind, sind sie sehr gefährlich.
Also man muss da auch heute aufpassen, das ist kein Spaß und kein Scherz, da einfach im Garten irgendwelche Raketen selbst gebaut.
Ich kann davor nur warnen. Ich hatte Kollegen, die haben Nitroglycerin hergestellt in der Schule. Das ist schon gefährlich. Also
woher kam oder wie hat sich dann auch die Faszination für Raketen gehalten? Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Raketen gleichzeitig auch Tod und Verderben bedeuten oder bedeuten können.
Das war nie ein Thema. Es war die Raumfahrt zum Mond oder zum Mars. Das war die Überlegung und wie ich klein war, habe ich natürlich meine ersten Raketen skizziert, dann wie die Kapsel ausschaut, wie viel Platz man da braucht. Ich will das alles nicht überzeichnen, aber Raketen als Waffe war nie eine Diskussion überhaupt.
Ja, aber später beruflich gesehen ist es dann natürlich schon geworden. Ne?
Ja, das war so, meine Kollegen hatten keine Waffenbilder in ihren Büros hängen, sondern Raumfahrtraketen. Alle, die so etwas machen wollen, Raumfahrt. Und natürlich geht der Weg über die Waffe grundsätzlich, weil da das Entscheidende gemacht wird. Und das nimmt man in Kauf, weil man auch weiß, diese Raketen werden ja nie ernsthaft im Krieg eingesetzt. Das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Und die Wirkmittel, wie wir so verschönern sagen, um die kümmern wir uns
also
nicht.
Also das war für Sie nie ein moralisches Dilemma. Also ich frage deshalb, es gab ja auch nach dem Krieg Raketenforscher, die auch psychisch massive Probleme bekommen haben, weil sie an den Atomraketen der Amerikaner beteiligt waren, die dann auf Hiroshima und Nagasaki gefallen sind.
Ja, das ist mir schon klar. Deshalb, ich hatte ja mal ein Angebot, mich um Sprengköpfe zu kümmern. Und das habe ich nicht gemacht, weil sich zu überlegen, wie ich jemanden auf noch raffiniertere Weise umbringen kann. Nein, das ist vielleicht notwendig, aber das wäre es nicht gewesen. Außerdem hat es nichts mit Raumfahrt zu tun.
Sie waren Mitte der 90er Jahre, auch schon relativ lange her, mal im Irak mit einer UNO-Inspektorengruppe, um dort was zu machen?
Zu inspizieren, was der Irak auf dem Raketensektor, er durfte einige Dinge machen, macht, wie weit er vorankommt, ob es da auch Dinge gibt, die nebenausgehen und so weiter und so fort. Ich war also in, glaube ich, 4 oder 5 Missionen dort und das war sehr, sehr interessant.
Größere Gruppe?
Größere Gruppe, so 10 Leute vielleicht.
Alles Fachleute?
Ja, es waren Fachleute, sagen wir mal, es waren Fachleute. Und es war sehr interessant, weil ich habe sehr viel dazugelernt. Das war auch 2 Russen waren dabei, die aha, mir auch einiges beigebracht haben.
Was haben Sie von denen gelernt?
Der eine sagte zu mir, ich musste irgendwie sympathisch gewesen sein, sagte, wir gehen gleich zum Schrottplatz, da sehen wir, was Sie machen. Aha. Denn beim Fertigen machen sie ja viele Dinge, die nicht gehen. Also geht das Land jetzt auf dem Schrottplatz. Das heißt, man erkennt daran, was für Aktivitäten sind.
Und der Russe hat ja recht?
Natürlich hat er recht. Grundsätzlich hat er recht. Aha. Weil wenn sie etwas machen oder neu machen, müssen sie ja lernen. Und das können sie nicht von Anfang an.
Sagen Sie, wenn wir gerade dabei sind, also eine Begründung für den Irakkrieg von George W. Bush im Jahr 2003 war ja zu sagen, Saddam Hussein ist im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Sie waren Jahre davor im Irak. Haben Sie da Massenvernichtungswaffen gefunden?
Es gab immer wieder, wir machten Raketen, aber es gab immer wieder die Gerüchte, dass er sie hat. Mir war klar, dass er sie nicht hat, denn auch die ich kannte von denen, die Bio und Chemie suchten, die haben auch nichts gefunden. Also das war für mich nicht wahrscheinlich. Ich sah aber gewisse Dinge, die er machte, die ich nicht erklären konnte. Also größere Prüfstände, und da hatte ich die Sorge, er macht vielleicht an größeren Raketen, die sich gegen Israel wenden. Deshalb war ich zunächst für den Irakkrieg. Ja. Muss aber dann später sagen, das war eine völlig fehlerhafte Entscheidung. Das war nicht gut. Ich muss sagen, ich habe mich da, das war also nicht gut.
Als Sie im Irak waren, haben Sie da diesen Saddam Hussein mal gesehen,
nein,
getroffen?
Nein, nicht. Nein, nein.
Sind Sie mit dem Team in gefährliche Situationen gekommen? Ich frage auch deshalb, weil ja immer auch die Gefahr entweder bestand oder an die Wand gemalt wurde, man könne da als Geisel genommen werden.
Bei der ersten Mission war es so ein bisschen, da kam ein Telefonanruf und dann war Maschinengewehr am Telefon. Da hatten wir natürlich Angst, die Russen waren nicht da. Und dann sagte ein amerikanischer Teilnehmer, ich fahre nicht rein.
Okay.
Dann waren die Russen da, dann sind wir reingeflogen. Das war in der ersten Mission, konnten wir die Zimmer im Hotel nicht absperren. Und das war wir waren in einem hohen Stockwerk. Da hat man natürlich schon die Angst, wenn da was passiert. Das war alles harmlos.
Also und Ihre Expertisen, also die mussten ja dann Berichte liefern.
Ja.
Hatte das dann Auswirkungen, konkrete Auswirkungen auf die Politik?
Nein, in dem Sinne nein. Es ging darum, machen Sie das, was Sie machen dürfen. Oder was machen Sie darüber hinaus? Und das war ein ganz bescheidenes Programm, das langsam voranging. Das war also mehr eine Art Feigenblatt, sag ich mal.
Das Schöne an unserer Sendung ist, wir können innerhalb kürzester Zeit die Themen radikal ändern. Bedeutet in unserem Fall, Herr Schmucker, wann werden die ersten Menschen auf dem Mars landen?
Ich glaube, dass das derzeit nicht absehbar ist.
Weil?
Der Aufwand ist sehr, sehr groß, und das Vorprogramm, das man dazu machen muss, heißt eine Trägerrakete haben, die groß genug ist oder mehrere. Zweitens, man muss die gesamte Mission durchfliegen, immer in Erdnähe. Die dauert immer so zweieinhalb Jahre, und dann muss man auf die nächste Konstellation warten und. Das ist ein Programm, das über Jahrzehnte geht, so wie ich es sehe, wenn es ernsthaft betrieben
die
wird.
Die Rakete, da kann man nicht eine, die es schon auf der Erde gibt, nehmen. Nein, die muss man komplett neu basteln.
Die muss sehr, sehr groß werden, oder sie muss zumindest, wenn sie muss sehr groß werden, mindestens so groß wie die Mondrakete Saturn, mindestens. Aha. Dazu braucht man auch mehrere davon. Die müssen dann in der Erdumlaufbahn zusammengebaut werden, um in einem Raumschiff dann weiter zum Mars zu fliegen. Also der Aufwand ist groß, das ist schon oft untersucht worden. Ja. Das ist ein riesengroßer Aufwand.
Also Aufwand groß, Kosten logischerweise auch groß, aber es ist doch ein Menschheitstraum, die eigenen Grenzen zu sprengen und nach dem Mond oder 50 oder 70 Jahre nach dem Mond auch den Mars zu betreten.
Das ist sicher faszinierend, das ist gar keine Frage. Denken Sie dran, aber dass Sie 500 Tage am Mars bleiben müssen, bevor Sie wieder zurückfliegen können. Das dauert dann wieder 250 Tage Rückflug. Das Aha. heißt, die gesamte Mission dauert 1000 Tage. Was machen Sie 500 Tage am Mond? Entschuldigung, am Mars, was machen Sie da? Und es ist ja etwa so, Sie lassen sich irgendwo in der Sahara oder in der Arktis absetzen, wo es nichts gibt. Und dann ist es dort lustig. Nein, das ist ganz schwer zu verstehen. Es ist sicher toll, wenn man das macht, aber damit wird es bleiben.
Also extreme Lebensbedingungen, wobei das Wort Lebensbedingungen schon mal falsch ist, ohne Schutzanzug kann kein Mensch existieren. Genau. extreme Strahlung, extreme Kälte auch.
Richtig. Müssen alles mitnehmen und dann sind sie dort in einer kleinen Blechbüchse untergebracht.
Ja.
Und können dann im Schutzanzug rausgehen, können Bodenproben nehmen. Aha. Mehr können sie ja nicht. Und warten dann auf den Rückflug und fliegen dann also wieder zurück. Das kann man auch mit Automaten machen. Ist viel billiger. Es ist sicher schön, wenn man das einmal mit Menschen macht, um es zu demonstrieren. Aber eine Besiedlung oder so etwas kommt nicht, meiner Meinung nach, nicht in Frage.
Also es gibt ja auch Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, die gesagt haben, wir wollen auch gar nicht mehr zurück auf die Erde, dann sterben wir halt auf diesem Mars und damit ist es gut. Aber auf Nummern dieser Art wird sich die NASA nie einlassen,
nein,
oder?
Die NASA kann sich schon aus ethischen Gründen nicht darauf einlassen. Aber wie versorgen sie denn die Leute am Mars? Die brauchen ja Sauerstoff, die brauchen Wasser, die brauchen Lebensmittel. Das ist ja alles nicht so einfach. Jedes Kilogramm, das sie zum Mars transportieren, würde ich schätzen, das kostet vielleicht 1 Million Dollar oder Euro. Mal so die Größenordnung.
Ja.
Also es ist jedenfalls sehr teuer. Jedes Kilogramm, wir brauchen pro Tag so und so viel Wasser und Luft. Kann man sich ausrechnen, was allein die Versorgung kostet.
Also Ihrer Meinung nach, das ist überhaupt nicht absehbar, dass es eine bemannte Mars-Mission geben wird. Alternativ dazu nochmal auf den Mond, wäre das reizvoll?
Ich sage nein, es ist nicht reizvoll, denn es könnte die Mission ja schiefgehen. Also ich glaube das nicht. Es ist faszinierend, es wäre schön, wenn wir zum Mars fliegen. Punkt.
Ja. Zum Schluss der Sendung gehen wir nochmal auf die Erde. Die liegt uns logischerweise am nächsten und gucken da, wie gefährlich geht es raketentechnisch auf der Erde zu. Um nochmal an den Anfang der Sendung zu gehen, da haben wir über den Iran gesprochen und deren Möglichkeiten, ihr Atomprogramm wieder anzufahren. Da würden Sie zu einer gewissen Gelassenheit raten, wenn ich Sie richtig in Erinnerung habe.
Ja, ich würde da gelassen sein. Ja, das ist möglich, aber wir sollten erst mal schauen, dass wir das Ganze so hinbringen, wie es geplant war.
Aha.
Und abwarten, beobachten. Und wenn wir sehen, dass Indikationen da sind, dass es gefährlich wird, dann könnten wir eingreifen.
Nordkorea, das hielten Sie von Anfang an für komplett überschätzt. Jetzt gibt es am 12. Juni in Singapur dieses Treffen Kim und Trump. Was erwarten Sie da?
Also ich hoffe, dass es da weitergehen wird. Kim bietet etwas an, was er nicht hat, und der andere wird da gerne einschlagen, und das ist beiden gedient, und wenn Kim überleben kann, in irgendeiner Art und Weise, ist das sicher auch gut, und wenn da ein bisschen Luft rausgelassen
wird,
für ihn ist das gut, und Luft rausgelassen wird aus der Spannung, ist es alles hervorragend.
Für die Nordkoreaner ist es vielleicht nicht so gut, aber
das
man
ändert,
wird sehen.
Wir können da nichts ändern in Nordkorea.
Ansonsten, wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass sich Terroristen in irgendeinem kasachischen Hinterhof angereichertes Uran besorgen?
Also Nuklearwaffen auf keinen Fall. Da braucht man ja Industrie dazu. Aber eine schmutzige Bombe kann ich mir durchaus vorstellen. Die hat aber natürlich nur begrenzte Wirkung, ganz begrenzte Reichweite. Das heißt, da wird ein kleines, wirklich also Quadratmeter großes Gebiet vielleicht verseucht. Das ist harmlos, aber das ist durchaus eine reale Möglichkeit.
Na, harmlos ist es nicht.
Nein,
es ist
reale Möglichkeit. Auch das ist sozusagen im Rahmen der ganzen Terrorsachen, aber auch eine sehr begrenzte Wahrscheinlichkeit.
Ein Hörer fragt sich und uns und Sie, ob es denn auf deutschem Boden noch amerikanische Sprengköpfe gibt. Was
kann
glauben
ich nicht
Sie?
Es könnte durchaus sein, die sind unter amerikanischer Oberhoheit, haben wir nichts damit zu tun. Deutschland, also
ja.
Ich weiß es nicht, es könnte sein, es kann aber auch sein, dass wir keine mehr auf deutschem Gebiet haben.
Wenn welche da sind, sind die gefährlich oder könnten die gefährlich
sein? Die sind nicht gefährlich, die sind alle so gesichert, dass da nichts passieren kann. Es gab ja bis jetzt noch nie einen Nuklearunfall in keinem der Länder, also davon gehe ich aus, alles nicht sehr aufregend.
Ja.
Nicht wichtig,
und
letztendlich.
Ansonsten dieses atomare Gleichgewicht des Schreckens, also die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, vielleicht auch China, wird es dauerhaft funktionieren? Was denken Sie?
Ich glaube, dass das sehr gut funktioniert, weil jeder die Angst hat, wenn es zum Nuklearkrieg kommt, dass er selber drauf geht, selber ums Leben kommt, und kein Führer kommt gerne ums Leben. Er möchte überlegen, ich sage immer, Macht, Frauen und Rotwein. Und das ist viel schöner als tot zu sein. Deshalb, glaube ich, hilft das.
Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Professor Robert Schmucker.
Eins gehört.